Kapitel 5. Endlich die Freiheit. Wirklich Freiheit? Der Tag meiner Gefangennahme jährte sich zum 5. Mal. Wie in den anderen Jahren ging ich allein am Stacheldrahtzaun entlang, voller düsterer Gedanken. Da ertönte plötzlich aus den Lautsprechern ein Hinweis, der alle aufhorchen ließ. In wenigen Minuten sollte eine wichtige Nachricht gesendet werden. Es war Saddam Hussein, der verkündete, der Gefangenenaustausch solle unverzüglich beginnen. Was war der Hintergrund? Denn aus Menschenliebe allein konnte Hussein unsere Freilassung nicht angeordnet haben. Es war so, dass Kuwait kurz davor vom irakischen Militär besetzt worden war. Die Wächter und Soldaten, die zu unserer Bewachung eingesetzt waren, wurden an anderer Stelle gebraucht. Ebenso die irakischen Soldaten in iranischer Gefangenschaft, die zur Verstärkung des Militärs in den Irak zurückgebracht wurden. Unsere Freilassung stand bevor. Alle freuten sich, tanzten und sangen und tauschten Adressen aus. Nur ich konnte mich nicht freuen. Ich wusste, dass mich keine Freiheit erwarten würde, nur ein Ortswechsel des Gefängnisses. Allerdings in der Nähe meiner Familie, wenn sie denn das Erdbeben überlebt haben sollte. Ich sollte Recht behalten. Aber auch darin hatte ich Recht behalten. Mein Traum in der ersten Nacht im Lager hatte sich bewahrheitet. Nach 5 Jahren Gefangenschaft war ich wieder frei. Heimkehr. Noch in der gleichen Nacht fingen wir an, uns Taschen aus Kleidungsstücken zu nähen. An Schlaf war nicht zu denken, so aufgeregt waren wir. Aber mich beschlichen böse Vorahnungen, was mit mir im Iran geschehen würde. Ich hatte mich von der Religion abgewandt. Und ich wusste, dass einem Muslim, der dem Glauben abgeschworen hat, die Steinigung droht. Man gab uns neue Militärkleidung und Schuhe. Das Fernsehen berichtete jeden Abend vom Fortschritt des Gefangenenaustauschs. Ein paar Tage später erschienen die IKRK-Vertreter im Lager. Wir wurden gemäß unserer Registriernummern auf verschiedene Räume verteilt. Es war 3 Uhr am Morgen, als unser Raum an der Reihe war. Ob ich in den Iran gehen wollte, fragte mich der IKRK-Mann. Wieder sagte ich, nein, ich glaube, im Iran große Probleme zu bekommen. Ich wolle in einem europäischen Land Zuflucht suchen. Ich war nicht der Einzige mit diesem Wunsch. Aber der IKRK-Vertreter war machtlos. Der Irak habe nicht mehr die Mittel, Gefangene zu behalten. Wir hätten keine andere Wahl, als in den Iran zurückzugehen. Man versprach uns Schutz für die kommenden 2 Jahre. Notgedrungen willigten wir ein. Alle sangen, als die Busse sich in Richtung Grenze bewegten. Mir ging durch den Kopf, dass vielleicht einmal der Tag käme, an dem wir uns nach den Zeiten im Lager zurücksehen würden. An der Grenze. Nasrollah, ein Mitgefangener, der zu den ältesten Gefangenen im Lager gehörte, hatte einige Tage vor unserer Rückkehr in unserem Zimmer geübt, wie er sich an der Grenze verhalten wollte. Um früher freizukommen, hatte er sich einmal in einem Lager in der Nähe Mossuls Öl über den Körper gegossen und sich angezündet, was ihm einige Brandwunden, aber nicht die Freiheit eintrug. Ein anderes Mal stürzte er sich vor den Augen von UNO-Vertretern aus der 2. Etage eines Gebäudes, was lediglich zur Folge hatte, dass er nun hinkte. Er war voller Hass und Verachtung für die Iraker. Nun hatte er sich ausgedacht, wie er symbolisch alles Irakische hinter sich lassen könnte. Als wir die Grenze erreicht hatten und die Zählprozedur zu Ende war, riss er sich in Sekundenschnelle die irakischen Kleidungsstücke vom Leib und rannte lediglich mit einer noch aus dem Iran stammenden Unterhose bekleidet hinüber auf iranisches Gebiet. Er freute sich unbändig. So wie er aus dem Iran gekommen war, kehrte er auch wieder zurück. Verlorene Sterne. Mit Bussen wurden wir in Richtung der Grenzstadt Ras el-Scherin gebracht. Uns entgegen kamen die Busse mit den irakischen Gefangenen. Wir winkten uns gegenseitig zu. Je näher wir dem Landesinneren kamen, desto mehr Menschen säumten die Straßen, winkten, stellten sich den Bussen in den Weg, befragten uns nach Verwandten. Die Nacht verbrachten wir in einer Militärstation. Am Tag darauf sollten wir mit Militärflugzeugen nach Teheran geflogen werden. Diese Nacht hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Wir lagen alle auf dem Boden ausgestreckt und schauten in einen wunderschönen Sternenhimmel. silberne Sterne, die so viel glitzernder und schöner als früher vom Himmel herabglänzten. Es gab Gefangene unter uns, die nach 11 Jahren den Sternenhimmel wiedersahen. Auch für mich war es nach 5 Jahren eingesperrt sein das erste Mal, dass ich wieder in den Sternenhimmel blickte. Besonders deutlich konnte ich einen Stern sehen, der mir zuzuzwinkern schien. Für mich waren es verlorene Sterne, die ich wiedergefunden hatte. Dazu kam das ungewohnte, wunderbare Gefühl der Freiheit. Wir konnten uns richtig ausstrecken. Wir konnten uns sogar bequem von einer Seite auf die andere drehen. Es war kaum zu fassen, aber wir konnten selbst in der Nacht einfach aufstehen und zur Toilette gehen. Um das zu begreifen und auszukosten, ging ich in dieser Nacht 17 Mal zur Toilette. Keiner klopfte ärgerlich an die Tür. Niemand stand Schlange. Es gab 90 Toiletten. Ich habe sie voller Freude alle gezählt. Ankunft in Teheran. Nach einer halben Flugstunde in einer lauten Militärmaschine hatten wir den Flughafen Teheran erreicht. Es gab einen offiziellen Empfang und dann brachte man uns für einige Tage in Quarantäne zu einem großen Fußballstadion. Wir wurden medizinisch untersucht und dann begannen die Verhöre. Es war ihnen vor allem daran gelegen, Namen von Mitgefangenen zu erfahren, die sich negativ gegenüber dem Regime geäußert hatten. Meine Bemerkung, sie sollten sich dafür an die Religiösen halten, trug mir eine so heftige Ohrfeige ein, dass ich eine Treppe hinunterstürzte und mich am Fuß verletzte. Für jeden von uns wurde eine Akte angelegt. 6 Tage nahmen sie sich Zeit für diese Befragungen. An einem Tag sollten wir alle zum Grab von Khomeini fahren. Eine Unmöglichkeit für einige von uns. Wir erzählten den Aufpassern, dass wir uns unbedingt, bevor wir an einen so heiligen Ort gingen, gründlich reinigen müssten. Und dann warteten wir so lange unter den Duschen, bis die Busse weg waren. Wir taten so, als seien wir enttäuscht, und sie schickten uns ins Lager zurück. Für uns war es ein Erfolg, aber wir wussten auch, dass damit sicher war, dass die sogenannten Listenträger unsere Namen aufnehmen würden. Heimwärts. Endlich war der Tag da, an dem wir in unsere jeweiligen Heimatstädte gebracht werden sollten. Mit 6 Stunden Verspätung starteten wir vom Flughafen in Teheran. Die Namen der Rückkehrer waren in den Zeitungen veröffentlicht worden und die Familien warteten und warteten und kehrten schließlich nach Hause zurück. So standen wir erst einmal allein da. Noch im Flugzeug hatten wir, ein Freund und ich, beschlossen, uns von der großen Gruppe zu trennen und zu versuchen, auf eigene Faust nach Hause zu kommen. Ein Fahrer, mit dem wir den Fahrpreis aushandeln wollten, erkannte an unseren Fragen, dass wir lange Zeit nicht im Land gewesen waren und nahm uns umsonst mit. Nun sahen wir im Vorbeifahren die schlimmen Zerstörungen durch das Erdbeben und hörten von Mitreisenden die ersten Schreckensberichte. Es war mitten in der Nacht, als wir meine Heimatstadt erreichten. Als wir zu den ersten Häusern kamen, war mir, als spürte ich genau den Geruch der Erde, die Feuchtigkeit der Luft und die Nähe meiner Mutter. Die Straßen waren menschenleer. In der Stadtmitte stiegen wir aus. Ich verabschiedete mich von meinem Freund und humpelte in Richtung der Gasse meiner Familie. Alle Schmerzen in meinem verletzten Fuß hatte ich vergessen. Die Gasse und die Häuser waren unverändert. Ich wurde von Kindheitserinnerungen überschwemmt. Hier hatte ich einmal als kleiner Junge in der Gasse gesessen und hatte Süßigkeiten verkauft. Da war die alte vertraute Haustür. Ich klingelte einmal ganz kurz, wie es früher immer meine Gewohnheit gewesen war. Mein Herz pochte laut bis zum Hals. Da öffnete sich die Tür und meine Schwester und ich schauten uns voller Staunen an. Wir umarmten uns und wir weinten. Ich hörte im Hintergrund die Stimme meiner Mutter. Wer ist da gekommen? Mir versagte die Stimme. Ich lief auf sie zu und schloss sie in die Arme. Beide schluchzten wir. Meine Mutter weinte vor Freude darüber, dass ich nach dieser langen Zeit zurückgekehrt war. Und ich weinte auch vor Freude, wieder zu Hause zu sein, und gleichzeitig ergriff mich eine dunkle Vorahnung, dass ich bald wieder von ihr Abschied nehmen müsse. Am nächsten Tag gingen wir zum Arzt. Mein Fuß war gebrochen und wurde eingegipst. Aber ich wollte niemandem erzählen, was wirklich passiert war. Tag für Tag kamen nahe und ferne Verwandte, um mich willkommen zu heißen. Immer und immer wieder musste ich erzählen, wie es mir ergangen war. Auch Angehörige der Geheimpolizei besuchten mich und versuchten, mich auszufragen. Ich wusste, es war gefährlich, über alle Einzelheiten Auskunft zu geben. Ich war während der Gefangenschaft zwar nicht politisch aktiv gewesen und hatte mich keiner politischen Partei angeschlossen, aber ich wusste, dass man mich nicht so einfach in Ruhe lassen würde. Da war vor allem die Sache mit meiner antireligiösen Einstellung. Um keine Schwierigkeiten mit dem Regime zu bekommen, riet mir meine Familie dringend, zu erklären, ich hätte mich unter dem Druck der Iraker gegen die Religion gestellt, sehe das aber jetzt als einen Fehler ein und bereue meinen Schritt. So fühlte ich mich von beiden Seiten unter Druck gesetzt, von dem Regime, vor allem aber auch von meiner Familie. Ich schlief schlecht, grübelte nachts, träumte viel von der Gefangenschaft und schreckte aus dem Schlaf auf. So verging der erste Monat meiner Freiheit. Pasdaran, die Sicherheitspolizei. Was ich längst befürchtet hatte, trat ein. Eines Tages kam der Telefonanruf, der mich in das Büro des Geheimdienstes des Roten Halbmondes beorderte. Noch einmal bestürmte mich meine Familie einzulenken und reumütig zu unserer Religion zurückzukehren. Der Weg war nicht weit, und unterwegs versuchte ich mir immer wieder zu sagen, dass ich mich wie in der Gefangenschaft vor nichts fürchten würde. Äußerlich gefasst betrat ich das Gebäude. Ein Wachposten, der mich als Bruder ansprach und anscheinend schon von mir wusste, wies mich in einen Raum, und ich nahm vor einem Schreibtisch Platz. Wenige Augenblicke später betraten 4 Männer das Zimmer. Der erste kam mir bekannt vor. Ich glaubte, ihn von früher aus unserem Viertel zu kennen. Er setzte sich hinter den Schreibtisch. Die anderen 3 setzten sich hinter mich. Dann kam das Verhör. Du muslimischer Bruder, der du der Religion abtrünnig geworden bist. Wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Warum hast du dich von der Religion abgewandt? Weißt du, wie das Urteil für jemanden lautet, der sich von der Religion abgewandt hat?
Nein.
Tod durch Steinigung. Verstehst du oder verstehst du nicht?
Ich stand wütend auf.
Ich verstehe gut. Was denkst du, mit wem du hier redest? Alles, was du über mich gehört hast und was sie dir berichtet haben, stimmt. Ich wäre vor 5 Jahren fast im Krieg gestorben und in der Zeit meiner Gefangenschaft war mir der Tod sehr oft sehr nah. Du kannst sicher sein, dass ich mich nicht vor dem Tod fürchte. Ich fand mich auf dem Boden wieder. Sie prügelten mich und traten mich mit den Füßen. Trotz großer Schmerzen bin ich aufgestanden und habe mich wieder hingesetzt. Ich habe gewusst, dass im ideologischen Unterricht den Leuten beigebracht wird, bei Diskussionen niemals auf eine Frage zu antworten, sondern auf eine Frage immer wieder eine neue Frage zu stellen und damit die Gegner zu verwirren. Deshalb habe ich gesagt, ich habe eine Frage. Ich bin hier derjenige, der die Fragen stellt. Das ist richtig, aber ich beantworte deine Frage mit einer neuen Frage. Als du klein warst, hat dir da dein Vater Taschengeld gegeben?
Ja.
Was hast du dir dafür gekauft?
Irgendwelche unsinnigen Sachen.
Jetzt, wo du für dein Geld hart arbeiten musst, kaufst du dir immer noch unsinnige Sachen?
Nein.
Hier ist deine Antwort. Meine Familie hat mir die Religion wie Taschengeld mit auf den Weg gegeben. Und ich habe diese Art Taschengeld nach vielen Jahren zur Seite geschoben. Du sollst wissen, wenn ich durch eigenes Studium zu einer religiösen Überzeugung oder Idee gelangt wäre, so hätte ich diese bis an mein Lebensende beibehalten. Aber mit Gewalt kann man bei mir nichts ausrichten. Darauf wusste er mir nichts mehr zu antworten. Es wurde ein Papier für mich ausgefüllt, mit der Auflage, mich regelmäßig an einer bestimmten Stelle zu melden und an den Freitagsgebeten und anderen Gebeten teilzunehmen. Man erklärte mir, einer meiner Verwandten, der einen wichtigen Posten bei der Sicherheitspolizei Pasdaran innehatte, habe sich für mich eingesetzt. Aus diesem Grund würde meine Akte vorerst nicht nach Teheran weitergeleitet. Diese Art von Verhör mit der tätlichen Antwort der Sicherheitspolizei musste ich noch einige Male über mich ergehen lassen. Ich hatte gehört, dass ein Mitgefangener aus unserem Lager hingerichtet worden war. Man hatte ihm vorgeworfen, im Irak mit den Volksmujahedin zusammengearbeitet zu haben. Ich fuhr zu seinen Eltern, um sie zu trösten und ihnen zu sagen, dass ich ihren Sohn gekannt hatte und dass er niemals mit den Irakern sympathisiert habe. Der Vater saß heulend da und riss sich vor Kummer die Haare aus. Was ihn am meisten schmerzte, war, dass man ein paar Tage später zu ihm gekommen war, um ihm mitzuteilen, sein Sohn sei fälschlicherweise hingerichtet worden. Er sei jetzt ein Märtyrer. Die 100 Kilogramm Reis, Öl und anderen Lebensmittel, die sie ihm brachten, empfand er als besonders taktlose Geste. Für mich selbst war dieser Besuch ein weiterer Beweis dafür, dass Religion für mich zu Recht bedeutungslos geworden ist. Auch aus der Erkenntnis heraus, mit welchem Zynismus, mit welcher rücksichtslosen Brutalität im Namen des Glaubens immer wieder gehandelt und misshandelt wird. Noch sah ich keinen Weg, der mich aus dieser Zwangslage herausführte. Ich musste einfach versuchen, mich zurückzunehmen, meinen Unwillen, ja meinen Hass zu zügeln und zu bändigen. Ich selbst kam auch zu dem Ergebnis, zu dem mir bereits meine Familie und alle meine Freunde geraten haben. Suche dir eine Arbeit. Arbeit wird nicht nur mir weiterhelfen, mich in Geduld zu üben, sie wird sicherlich auch die Aufmerksamkeit der Häscher von meiner Person ablenken. Ohne Arbeitserlaubnis keine Arbeit. Normalerweise sollten die ehemaligen Gefangenen eine besondere Arbeitserlaubnis erhalten. Als diese auch auf meine Anfrage ausblieb, beschloss ich, einen Trick anzuwenden. Ich ging zu der zuständigen Behörde, überrumpelte den Pförtner und drang bis zu dem Chef vor, nannte meinen Namen, sagte, dass ich bis jetzt noch immer keine Arbeitserlaubnis hätte und jetzt eine Karre mieten wolle, um auf der Straße gekochte rote Beete zu verkaufen. Damit knallte ich die Tür zu. Keine 2 Stunden später klingelte es an der Haustür und meine Schwester nahm einen Umschlag in Empfang. Die Arbeitserlaubnis, die sogenannte rote Karte. Der Trick hatte sich gelohnt. In einer Lampenfabrik fand ich einen Job. Ich arbeitete an einer unheimlich lauten Maschine, die außerdem üble Gerüche von sich gab. 3 Wochen hielt ich durch. Dann bat ich um einen anderen Arbeitsplatz. Die Reaktion des Personalchefs war niederschmetternd. Ich könne ja die Böden kehren. Ich war wütend, verlangte meine Personalakte und schlug sie ihm ins Gesicht. Diesen Job war ich los. Aber ich wusste, wie wichtig es war, eine andere Arbeit zu finden, um den Behörden vorzutäuschen, dass ich hier bliebe und keine Anstalten machte, das Land zu verlassen. Durch die Vermittlung eines Verwandten bekam ich einen Job bei einer Bank. Mir war bewusst, dass im Geheimen angeordnet war, mich zu schikanieren und zu ärgern, bis ich von selbst den Job hinschmeißen und verschwinden würde. Aber ich riss mich zusammen und war nach kurzer Zeit so beliebt, dass ich nach und nach immer bessere Posten bekam.